das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend an diesem bewegten und bewegenden Freitagabend. Zuerst wollen wir nach Brüssel blicken. Dort wurde ein Mann festgenommen, der als einer der meistgesuchten Terroristen in Europa galt. Lange wurde vergeblich nach dem mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam gesucht. Heute nun fassten schwer bewaffnete Einsatzkräfte den 26-Jährigen in seinem wohlbekannten Umfeld, dem Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Zeitweise hatte man seinen Aufenthaltsort eher im weit entfernten Syrien vermutet. Abdeslam soll eine Hauptrolle bei den Anschlägen in Frankreich gespielt haben, die am 13. November des vergangenen Jahres 130 Menschen das Leben kosteten. Und er ist nicht der Einzige, den die Polizei heute festnahm. Judith Müllander berichtet.
Antiterroreinsatz in Molenbeek. Hier hat sich einer der meistgesuchten Terroristen Europas verschanzt, Salah Abdeslam. Er ist einer der mutmaßlichen Mitorganisatoren der Attentate von Paris. Die Nachricht vom bevorstehenden Zugriff erreichte den belgischen Premierminister Charles Michel beim EU-Gipfel, nur 6 Kilometer vom Einsatzort entfernt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten François Hollande bestätigt er die Festnahme. Im Zusammenhang mit den Paris-Attentaten haben die Sicherheitskräfte heute Nachmittag Einsätze in Molenbeek durchgeführt. Dabei wurden 3 Verdächtige verhaftet, darunter Salah Abdeslam.
3 Suspects ont été arrêtés, dont Salah Abdeslam.
Ein Erfolg, aber noch keine Entwarnung. Auch wenn diese Verhaftungen eine wichtige Etappe sind, sind sie noch kein Abschluss. Es wird weitere Verhaftungen geben, weil das Terrornetzwerk in Belgien und Frankreich sehr groß war. Angeblich war die Polizei Abdeslam schon seit Tagen auf der Spur. Fingerabdrücke von ihm wurden bei vorherigen Hausdurchsuchungen gefunden. Jetzt führte die Spur mal wieder nach Molenbeek. Hier ist Abdeslam aufgewachsen. Ich bin erleichtert, dass er und andere verhaftet worden sind, dass dieses Terrornetzwerk endlich ausgehoben wurde. Es gab offensichtlich ja auch Verbindungen hier in unserer Gemeinde. Ich bin froh, dass das nun beendet ist. François Hollande hofft nun, dass Salah Abdeslam nach Frankreich ausgeliefert wird. Hier soll ihm wegen der Attentate von Paris der Prozess gemacht werden.
Und die belgische Staatsanwaltschaft spricht inzwischen schon von 5 Verhafteten. Bettina Scharkus, Sie sind in dem Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Monate hat es gedauert bis zu diesem Fahndungserfolg. Wie entscheidend ist denn dieser Einsatz heute im Kampf gegen den Terrorismus?
Naja, die belgischen und auch die französischen Behörden sagen natürlich, das ist ein Erfolg. Und ich würde mal sagen, das ist schon ein großer Fortschritt, dass man diesen doch meist gesuchten Terroristen Europas lebend festnehmen konnte. Er liegt jetzt wohl schwer bewacht hier in der Nähe in einem Krankenhaus, dass man ihm habhaft werden konnte. Jetzt erhofft man sich natürlich, mehr zu erfahren über die schrecklichen Attentate vom 13. November in Paris, Hintergründe und vielleicht auch noch Hintermänner von Abdeslam benannt zu bekommen. Andererseits muss man sagen, Molenbeek ist vielleicht ein Problemstadtteil, aber das ist auch ein ganz normaler Stadtteil, wo Menschen leben. Hier hinter mir ist das Apartment, wo es zu diesem Zugriff kam, wo alleine hier heute 3 Verdächtige festgenommen wurden. Daneben ist ein kleiner Gemüseladen. Hier gibt es Schulen, hier gibt es Kindergärten. Und wenn es wirklich so ist, dass dieser meistgesuchte Terrorist Europas sich tagelang, wochenlang hier in der Nähe seines Umfeldes, in der Nähe seiner Familie verstecken konnte, dann gibt das schon Rätsel auf und man fragt sich, ja, warum man nicht eher diese Person verhaften konnte.
Dankeschön, Bettina Scharkus. Ja, unser Blick bleibt auf Brüssel gerichtet, denn dort verhandelten heute EU-Spitzenpolitiker und die Türkei über die Flüchtlingsfrage. Und am Ende stand tatsächlich nach langem Hin und Her eine Einigung. Dabei haben die deutsche Kanzlerin Merkel und der türkische Ministerpräsident Davutoğlu eines gemeinsam. Beide können nach Hause fahren mit einem Ergebnis im Gepäck, das sie als Erfolg präsentieren werden. Die Türkei nimmt Flüchtlinge, die nach Griechenland kommen, zurück. Das hilft Deutschland. Europa macht dafür viele Zugeständnisse, die der Türkei zugutekommen. Anim staut über einen Gipfel in Brüssel, der die Wende in der Flüchtlingskrise bringen soll.
Die Bundeskanzlerin kann zufrieden sein. Sie brauchte ganz dringend eine Einigung und sie hat sie bekommen. Für Angela Merkel ist das Fazit des Brüsseler Gipfels,
dass Europa es schaffen wird, auch diese schwierige Bewährungsprobe zu bestehen. Und zwar mit allen 28 Mitgliedstaaten zusammen, gemeinsam auch mit der Türkei, im Geist einer breiten und wirklich wichtigen Partnerschaft und im Geist auch Lasten miteinander zu teilen.
Sichtbar selbstbewusst war der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu heute aufgetreten bei den Kollegen von der EU. Und jeder konnte sehen, so wichtig war die Türkei noch nie für Europa. Das Ziel der heute gefundenen Vereinbarung, die von kriminellen Schleusern gesteuerte Einwanderung, soll beendet werden. Statt der oft tödlichen Überfahrt nach Griechenland soll es für Flüchtlinge sichere Wege geben. Der Stichtag ist schon übermorgen. Wer danach noch unrechtmäßig nach Griechenland kommt, wird zurückgeschickt in die Türkei. Für jeden Flüchtling, den die Türkei wieder aufnimmt, darf dann im Gegenzug ein schon dort lebender syrischer Flüchtling in die EU. Für die Opfer des syrischen Bürgerkrieges gibt es in der EU zunächst 72.000 Plätze. Auf die hatten sich die Regierungschefs schon im vergangenen Jahr geeinigt. Man gab sich optimistisch, dass diese Menschen auch tatsächlich Platz finden werden in den Mitgliedsländern. Unsere heutige Vereinbarung hat eine humanitäre Dimension. Das wichtigste Ziel war es, den Tod von Kindern, Frauen, jungen und alten Menschen im Ägäischen Meer zu verhindern. Eine türkische Journalistin misstraut solchen Worten. Sie protestiert gegen die zunehmende Verletzung der Pressefreiheit in ihrer Heimat. Unabhängige Journalisten würden als Terroristen diffamiert. Solche Stimmen waren heute weder laut noch zahlreich. Und der türkische Ministerpräsident antwortete nicht auf die Kritik.
Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Auf dem Papier steht der Flüchtlingspakt, enorm wichtig auch für die Kanzlerin. Aber wieso sollte es denn jetzt mit der Verteilung der Flüchtlinge in der EU besser klappen, nachdem es die Monate vorher auch nicht gewollt war?
Nun, das muss ich in der Praxis zeigen. Aber es gibt doch drei wichtige Gründe, dass man da einigermaßen hoffnungsvoll sein kann. Erstens, alle Staats- und Regierungschefs der EU haben diese Erklärung unterschrieben, also auch die Bestimmung über die Aufnahme von Flüchtlingen, das sollte gelten. Zweitens, gibt es noch ungenutzte Aufnahmekontingente über mehrere tausend Flüchtlinge, die man erstmal dafür nutzen kann. Drittens, in den vorbereitenden Sitzungen ist doch etwas Klartext gesprochen worden. Die Länder, die sich bisher geweigert haben, Flüchtlinge aufzunehmen, sind die größten Empfänger von Zahlungen aus dem EU-Haushalt. Und die Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben, gehören zu den größten Nettozahlern. Und in den vorbereitenden Sitzungen ist da schon mal gesagt worden, und das konnte man erstmals auch lesen in Protokollen, dass fehlende Solidarität in anderen Bereichen zur Folge haben könnte. Das war ein deutlicher Hinweis. Im Übrigen kann es durchaus sein, dass man auf diesem Weg gar nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen muss. Denn für jeden zurückgeführten Syrer soll ja ein Syrer aus der Türkei in die EU aufgenommen werden. Aber wenn, wie erwartet, der Flüchtlingsstrom auf die griechischen Inseln sehr schnell versiegt, dann werden auch nicht mehr viele Syrer zurückgeführt in die Türkei und dann muss man da nicht viel aufnehmen. Aber dann kommt der nächste Schritt. Wenn die Türkei weiterhin viele Flüchtlinge aus Syrien direkt aufnehmen muss, dann kann sie das nicht alleine tragen und dann wird Europa auch da helfen müssen. Das ist dann nochmal eine neue Verhandlungssache. Da kann es nochmal schwierig werden. Aber im Geist dieses Vertrages sollten die Probleme auch dann lösbar sein.
Danke für diese Einschätzung, Rolf-Dieter Krause aus Brüssel. Herr, die Menschen, die in der Türkei ausharren, soll mit dem heutigen Beschluss das klare Signal gehen, es lohnt sich nicht, auf eigene Faust nach Europa zu fliehen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Flüchtlinge dem fügen oder nicht doch schnell andere Wege suchen werden, um ihrem eigentlichen Wunschziel näher zu kommen. Die Türkei hat mehr als 2,7 Millionen Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen, von denen zunächst einmal maximal 72.000 darauf hoffen können, eines Tages doch die Türkei zu verlassen. Auf legalem Wege. Oliver Meyer-Rüth.
Das erste Mal in seinem Leben sieht Hisham das Meer. Er und sein Cousin sind aus der syrischen Wüste vor dem sogenannten Islamischen Staat in die Türkei geflüchtet. Jetzt sitzt Hisham am Strand der türkischen Ägäis, blickt Richtung Griechenland und hat einen Traum. Ich verliere die Hoffnung nicht. Ich werde versuchen, nach Deutschland zu kommen, bis ich es eines Tages wirklich schaffe. Am Ende werde ich einen besseren Platz zum Leben finden als diesen hier. Hisham sagt, die Entscheidungen in Brüssel halten ihn nicht davon ab, weiter zu träumen. Doch so schnell wird sich der Traum nicht verwirklichen. Denn selbst wenn er es mit Menschenschmugglern nach Griechenland schafft, müsste er nach den in Brüssel gemachten Vereinbarungen zurück in die Türkei. So bleibt er in diesem Flüchtlingslager. Sein Vater rät ihm sowieso von der Flucht über das Meer ab, zu gefährlich. Außerdem gehe es ihnen doch gut hier, seitdem eine deutsche Hilfsorganisation da ist. Mit den Deutschen haben sie diese provisorischen Backöfen gebaut.
Die Idee selber für die Öfen kam von denen? Weil da sind teilweise welche dabei, die haben noch in der Wüste gelebt und die haben diese Lehmöfen, die unter der Erde sind.
Die aus Bayern kommenden Helfer gehen davon aus, dass aufgrund der EU-Türkei-Vereinbarung bald viele Flüchtlinge aus Griechenland hierher geschickt werden. Sie hoffen, dass die von der EU versprochenen 6 Milliarden Euro nicht irgendwo versickern.
Sondern mit diesen Geldern entweder Lebenssituationen geschaffen werden, in denen sie sich dann hier in der Türkei gut einbringen können, oder trotzdem eine Ausbildung oder für sich selbst eine Weiterbildung im Prinzip haben können, sodass sie diese später in Syrien wieder einbringen können, sobald hoffentlich der Krieg dort irgendwann mal vorbei sein wird.
Hisham ist noch nicht ganz überzeugt, dass das Geld aus Europa bei den Flüchtlingen wirklich ankommt. Dafür gibt ihm die Nachricht Hoffnung, dass die EU bald Syrer aus der Türkei aufnehmen will. So hält er an seinem Traum von Deutschland weiter fest.
Was bedeutet der Flüchtlingspakt von Brüssel für die Politik von Kanzlerin Merkel? Dazu ein Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk.
Letzte Ausfahrt Ankara. Ja, das Abkommen der Europäischen Union mit der Türkei ist ein Erfolg der Kanzlerin. Sie hat die europäische Lösung herbeigezwungen, von der sie immer gesprochen hat. Das hätte ich nicht gedacht. Angela Merkel hat sich mit dem heutigen Tag endgültig verabschiedet vom überstürzten Willkommensgruß im vergangenen Herbst. Die Wende in ihrer Flüchtlingspolitik ist vollzogen. Ihr Blick ist fest in Richtung Türkei gerichtet. Deren Regierung soll jetzt schaffen, was wir nicht geschafft haben, den Flüchtlingsstrom nach Deutschland zu stoppen. Man reibt sich die Augen und fragt sich, geht Politik wirklich nur so? Heiligt der Zweck jedes Mittel und jeden Partner? Ja, ganz offensichtlich ist das Flüchtlingsthema so brisant, dass man die Prinzipienlosigkeit zum Prinzip erhebt. Erdogan soll's richten. Da fragt man nicht mehr nach Menschenrechten und nicht mehr nach der Freiheit der Presse und der Gerichte. Dabei wären diese Fragen gerade jetzt dringender denn je. Die Kanzlerin ist bereit, fast jeden Preis zu zahlen. Was dieser Flüchtlingspakt wirklich zur Problemlösung beiträgt und ob dieser Plan wirklich funktioniert, kann heute niemand sagen. Verbergen sich doch hinter der großen Einigungsgeste viele Fragezeichen. Der Praxistest steht aus. Und noch etwas zeigt uns dieser Tag. Eine befremdliche Schizophrenie der Politik. Da wollen wir immer wieder in naiver Verblendung autoritäre Staaten am liebsten über Nacht in westliche Demokratien verwandeln. Und jetzt, auf einmal ist alles anders. Menschenrechte haben keinen Wert mehr. Aber wer fragt schon danach an einem solchen Tag?
Sigmund Gottlieb kommentierte. Guido Westerwelle. Ein Mann, der schnell und oft pointiert urteilte, hinterfragte zuletzt vor allem sich selbst. Aus sehr laut wurde sehr leise. Der Politiker, der sich zum Kanzlerkandidaten kürte und den FDP-Spaßwahlkampf ausrief, sagte plötzlich nachdenkliche Sätze wie: Ich habe Menschen gekränkt und Fehler gemacht. Denn der Ex-Außenminister kämpfte in den vergangenen anderthalb Jahren nicht gegen politische Gegner, sondern gegen den Krebs. Dieser andere Westerwelle hatte ein großes Ziel, wieder gesund zu werden. Ein Wunsch, der sich nicht erfüllte. Heute ist Guido Westerwelle im Alter von 54 Jahren gestorben. Christoph Schneider.
Schwer gezeichnet von seiner Krankheit, Guido Westerwelle im vergangenen November. Es war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Er stellte sein Buch vor. Ein Buch über Liebe, Tod und Zuversicht.
Man selber meint ja immer, das kann einen gar nicht treffen. Und dann trifft es einen aus heiterem Himmel.
Westerwelle litt an Leukämie. Im Herbst 2014 erfuhr er von der Krankheit. Lange war er das Aushängeschild der Liberalen, polarisierte mit kämpferischer Rhetorik.
Ihr kauft mir den Schneid nicht ab.
Im Wahlkampf 2002 wollte er für die FDP 18% holen, vergebens. 7 Jahre später erfüllte sich am Wahlabend sein Traum, Vizekanzler und Außenminister im Kabinett Merkel.
Ich habe Guido Westerwelle als empfindsamen und als nachdenklichen Menschen erlebt. Ein Menschen, dessen Wort, wenn er es einmal gegeben hatte, auch Gültigkeit hatte. Einen verlässlichen und einen treuen Menschen.
4 Jahre war Westerwelle Außenminister. Er erarbeitete sich viel Respekt.
Er war ein Vollblutpolitiker, der sich nicht geschont hat, der sich auch nicht weggeduckt hat, wenn es Gegenwind gab.
Auch im Privatleben scheute er nicht den Gegenwind, zeigte sich immer wieder mit seinem Lebenspartner und späteren Ehemann Michael Mronz. Ohne Michael, sagte Westerwelle einmal, hätte er das alles nicht gepackt.
Ich glaube, dass man in so einer Krankheit vor allen Dingen eines lernt, nämlich die Kleinigkeiten und Ärgernisse und Wirrnisse nicht so ernst zu nehmen.
Guido Westerwelle war ein Politiker, der die Auseinandersetzung, den Streit liebte. Mit seinem Tod verliert Deutschland eine seiner markantesten Persönlichkeiten.
Und eine ausführliche Würdigung von Leben und Wirken Guido Westerwelles sehen Sie nach diesen Tagesthemen hier im Ersten. Und jetzt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Bundesfinanzminister Schäuble und Wirtschaftsminister Gabriel haben sich auf Eckpunkte für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres geeinigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios werden 5 Milliarden Euro zusätzlich für Integration und Wohnungsbau eingeplant. Fast die Hälfte davon, 2,2 Milliarden, sollen über die Arbeitsmarktförderung sowohl Flüchtlingen als auch Langzeitarbeitslosen zugutekommen. Freisprüche im Porsche-Prozess. Der frühere Konzernchef Wiedeking und Ex-Finanzvorstand Hertha sind vom Vorwurf der Marktmanipulation freigesprochen worden. Das Stuttgarter Landgericht wies den Vorwurf der Anklage zurück. Die beiden Manager hätten die Öffentlichkeit getäuscht und den Kurs der VW-Aktie manipuliert. 2008 hatte Porsche versucht, VW zu übernehmen. Tatsächlich kam es später anders herum. Der langjährige Regierungschef von Baden-Württemberg, Lothar Späth, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker war von 1978 bis 1991 Regierungschef in Stuttgart. Er trat wegen Korruptionsvorwürfen zurück, nachdem ihm Großunternehmen mehrere Urlaubsreisen bezahlt hatten. Später führte er das thüringische Unternehmen Jenoptik an die Börse. In Nyon sind die Viertelfinalbegegnungen für die europäischen Fußballwettbewerbe ausgelost worden. In der Europa League trifft Borussia Dortmund auf den Club seines Ex-Trainers Klopp, den FC Liverpool. Und in der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister Bayern München auf Benfica Lissabon, während es der VfL Wolfsburg mit Real Madrid zu tun bekommt.
Kommen wir noch zum Wetter. Claudia Kleinert bringt uns das Wochenende ein paar Lichtblicke.
Ja, Pina, aber wirklich nur ein paar und auch nicht für jeden, vor allem der Süden. Der bekommt immer mal wieder Sonne ab und morgen zumindest der Nordosten Deutschlands. Morgen sind 6 bis 12 Stunden im äußersten Süden, südlich der Donau und auch so Richtung Alb, südlich davon. Im Nordosten immerhin 2 bis 6 Stunden, sonst sieht es eher trüb aus. Und am Sonntag konzentriert sich dann der Sonnenschein mit 6 bis 12 Stunden wirklich nur noch auf den äußersten Alpenrand. Ansonsten eher trüb, so Bayern, Baden-Württemberg sind es immerhin noch 2 bis 6 Stunden. Jetzt in der Nacht breiten sich die Hochnebelfelder aus Norden weiter aus, mit denen wir es ja heute schon zu tun hatten. Im Süden ist es erstmal noch lange Zeit sternklar, vereinzelt bildet sich Nebel. Und am Nordrand der Mittelgebirge, da kann es auch für ein bisschen Sprühregen reichen in den höchsten Lagen für die ein oder andere Flocke. Mehr wird da aber nicht passieren. Jetzt in der Nacht gehen die Temperaturen im Norden unter den dichten Wolken zurück auf Werte zwischen 4 und 0 Grad. Im Süden leichter Frost mit minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen Vormittag dann im Süden etwas Sonnenschein, über der Mitte kompakte Wolken mit ein bisschen Sprüh oder Nieselregen, im Norden nach Nebelauflösung. Auch am Nachmittag immer mal wieder sonnige Abschnitte, sonst dichte Wolkenfelder. Im Süden, also im äußersten Süden Bayerns und Baden-Württembergs, scheint die Sonne häufig. Die Temperaturen steigen auch dort auf 11 bis 14 Grad, sonst sind es meist nur so 5 bis 10 Grad. Der Wind kommt schwach aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen. Und danach wieder wechselhaftes Wetter. Vor allem im Norden und Osten kann es am Sonntag ab und zu regnen. Im Süden scheint die Sonne längere Zeit. Am Montag sieht das nicht viel anders aus. Im Süden trocken, sonst immer mal wieder nass und da regnet es dann richtig. Das ist nicht nur Sprühregen, Höchsttemperaturen 8 bis 12 Grad. Also das hat jetzt noch nichts mit Frühling zu tun.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, und das war's von uns. Um oder gegen 1.30 Uhr meldet sich Anna Planck mit dem Nachtmagazin. Und jetzt direkt im Anschluss widmet sich das Erste, wie gesagt, noch einmal ausführlich Guido Westerwelle. Einen guten Abend noch und bis morgen.